Lieber Herr, du hast uns hineingestellt in eine Reihe von Glaubensmenschen, die dich erfasst haben und die den Kampf des Glaubens bestanden haben. Lass auch uns treu sein im Vertrauen zu dir, im Glauben an dich. Und lass auch diese Stunde dazu dienen, dass unser Glaube, der oft so schwach ist, gestärkt werde, dass wir aus dem Halbglauben und Unglauben herauskommen, dass wir von Erkenntnis zu Erkenntnis geführt werden, dass du der Allmächtige bist und der Allweise bist und auch der Allgnädigste bist. Dir danken wir herzlich dafür. Öffne uns dein Wort und öffne unsere Herzen, dass der Same deines Wortes hineinfallen kann und Frucht bringen kann in unserem Leben, dass wir etwas sehen zum Lobe deiner herrlichen Gnade. Amen. Wir wollen aufschlagen, Jesaja 53, und da lesen wir heute Vers 1 bis 3. Es ist ja das Thema von den Glaubenshindernissen. Jesaja 53, Vers 1 bis 3. Aber wer glaubt unserer Predigt? Und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Denn er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Schöne. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nichts geachtet. Bisher. Wir müssen in dieser Stunde, in dieser zweiten Bibelkursstunde reden über das große Glaubenshindernis. Oder man könnte auch überschreiben, des Jesaja schmerzliche Klage. Wer glaubt unserer Predigt? Ist das denn heute anders? Und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Was sagt Jesaja? Niemand glaubt. Niemand. Ein junger Student aus Amerika war dem Unglauben verfallen. Und er gefiel sich sehr in seiner gottlosen Rolle. Er machte sich groß mit seiner dummen Gottlosigkeit und verleitete großsprecherisch andere zum Zweifeln. Einem jungen Mann sagte er, dieser stolze Student, Cäsar, weißt du das nicht, die Gelehrten sagen, Jesus sei ein Betrüger gewesen. Der junge Mann antwortete, dafür kann ich nicht, wenn die das sagen. Ja, Cäsar, wie kann Jesus Sünden vergeben? Er war ja nur ein Mensch. Der junge Mann sagt ganz gelassen, von Gelehrten weiß ich nichts, Aber mir hat Jesus ein neues Herz gegeben. Mein Lieber, denkst du, ich gebe Jesus auf, weil einige sagen, er habe nie gelebt? Behalte du deine Gelehrten, ich aber will Jesus behalten. Eine wunderbare Glaubensantwort. Wir sehen in diesem Gespräch, warum viele nicht glauben. Warum konnte der junge Mann so festhalten und so fest glauben? Weil er diesen Jesus erfahren hat in seinem Leben. Ist das wunderbare Geheimnis? Deshalb erhebt sich die Frage, warum hat man damals und heute den Gekreuzigten nicht geglaubt? Damals und heute. Nun, weil es Glaubenshindernisse gibt. Die müssen wir sehen. Die Glaubenshindernisse damals und die Glaubenshindernisse bei uns, die gibt es. Ich möchte deshalb zwei Abschnitte machen in dieser Stunde. Erster Abschnitt, die Ablehnung bei den Juden. Bei dem Volk Israel. Zweiter Abschnitt, die Ablehnung Jesu Christi bei uns. Zuerst also die Glaubenshindernisse damals. Was gab es denn für Glaubenshindernisse? A. Eine falsche menschliche Meinung. Es war ja auch geradezu unglaublich. Der Messias Israels, der Heiland der Welt, soll der Allerverachtetste sein und der Allerunwerteste sein? Jahrhundertelang war von ihm die Rede, da ist auf ihn hingewiesen worden. Man war bereit, den heiß ersehnten König mit Freuden anzunehmen, aufzunehmen. Und nun verkündigt der Prophet, dass man das Angesicht von ihm abwandte, so verachtet war er. Glaubenshindernis? Das hat man sich anders vorgestellt in Israel. Wenn man Jesaja gefragt hätte, aber wie kannst du so etwas sagen, dann hätte er wahrscheinlich die Achseln gezuckt und gesagt, verstehen kann ich das auch nicht, aber ich muss schreiben, was ich geschaut habe, was mein Gott mir gezeigt hat. Vers 2, denn er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Glaubenshindernis. Er war so plötzlich da, so wie ein Reis aufschießt aus einer Wurzel. Zum ersten einmal aus dem erstorbenen Stamm Davids. Sein Kommen in die Welt war eine große Enttäuschung für seine Volksgenossen mit ihren vorgefassten Meinungen. Sein Königshaus war kein Schloss. Seine Nachfolger waren wehrlose, einfache Männer. Die Pharisäer sagen in Johannes 7, Vers 52, wir wollen es mal aufschlagen. Johannes 7, Vers 52,
Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du auch ein Galiläer? Forsche und siehe, aus Galiläa steht kein Prophet auf.
So. Forschet einmal. Aus Galiläa steht kein Prophet auf. Das war die erste festgefahrene Meinung dieser Leute. Jesus hatte also keinen Titel. Und wer damals und heute keinen doppelten Doktor hat, der kann einpacken. Ha, das ist bloße Laie. Bloße Laie. Das ist kein Theologe. Er hat keinerlei menschlichen Vollmachten. Schaut ihn doch an, ein wilder Rabbiner. Hinter ihm stand keine Kirche und keine Gemeinde. Wer stand denn hinter ihm? Seine 12 Männer. Und einer davon war ein Versager. Also 11 Männer waren sein ganzer Anhang. Guck doch an. Aus Galiläa steht doch kein Prophet auf. Der soll Messias sein. Nicht einmal die Schrift hat er gelernt. Johannes 7. Noch einmal Johannes 7, Vers 15.
Die Juden verwunderten sich und sprachen: Wie kann dieser die Schrift, so er sie doch nicht gelernt hat?
So, nicht einmal die Schrift hat er gelernt. Wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich, schreibt der Jesaja. Wir meinten, diese vorgefasste Meinung, wir sehen das auch bei den Jüngern von Emmaus, die in großer Anfechtung des Glaubens standen, als sie unterwegs waren von Jerusalem nach Emmaus. Wie sagen sie ihrem Begleiter: Wir meinten, er sollte Israel erlösen. Gesprochen hat er, dass er am dritten Tag auferstehen werde. Und jetzt ist der dritte Tag, wir meinten. Oh, diese vorgefassten menschlichen Meinungen sind Glaubenshindernisse. Bis auf den heutigen Tag. Das ist also das erste große Glaubenshindernis damals. Das zweite Hindernis ist das Ärgernisnehmen. Die Juden haben sich unsagbar geärgert an seiner niedrigen Abstammung. Sein Vater ein Zimmermann, seine Mutter eine verarmte Adelige von Davids Hause. Sein Geburtsort das kleine Bethlehem. Seine Heimat das verachtete Nazareth. Johannes 1, Vers 46. Johannes 1, Vers 46.
Einer auf den Zweien, die von Johannes Hirten.
Nein, Johannes 1, Vers 46.
Was kann von Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es.
Das verachtete Nazareth, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Auf der Ulmer Alt, da sagt man Matzebach und Durlesbach, was kann da Gutes kommen? Was kann da Gutes kommen? Es gibt doch solche Orte, wo man sagt, was kann da Gutes kommen, aus dem nicht. Ja. So verachtet war also Nazareth. Sie haben sich geärgert, weil sein Ende ein Fiasko war vor Menschenaugen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre, der unter Gottes besonderer Strafe stand. Wisst ihr, das Kreuz Christi ist bis auf den heutigen Tag für unsere natürlichen Augen eine totale Niederlage. Bis heute. Als Verbrecher, als Aufrührer gefangen und geschändet, am Schandpfahl, von allen verlassen, ausgepeitscht, Blut unterlaufen am ganzen Leib. Die Seinen verließen ihn alle und flohen. Man spuckte ihn an. Er war so verachtet. Sie lehnen ihn ab, einsam und gemeinsam. Nein, so kann er nicht aussehen, der Messias. Glaubenshindernisse? Vers 3, er war der Allerverachtetste und Unwerteste. 30 Silberlinge wert. Er nicht. Das ist also der dritte Grund der Ablehnung Jesu damals und heute. Der vierte Ablehnungsgrund, weil Jesus freiwillig auf alle Macht verzichtet hat. Alle Macht. Jesus hat auch gesagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Jesus hat sogar gesagt, mein Vater könnte mir zusenden mehr als 12 Legionen Engel. So viel, als es römische Legionen gibt, 180.000 Engel könnte mir mein Vater zusenden. Mit einem Windhauch hätte er alle seine Gegner wegfegen können. Und nun rührt er keinen Finger. Wo ist seine Macht? Steig herab vom Kreuz und hilf dir selber, du Wundertäter. Und er rührt keinen Finger, um sich selbst zu retten. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Bei Jesus zeigt sich zusammengeballte Kraft, eine ungeheure Seelen- und Willensstärke. Er stirbt, wie er sterben will. Ist mir heute Morgen ganz neu aufgegangen, Johannes 10, Vers 18. Johannes 10, Vers 18. Noch Vers 17 dazu.
Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen, und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen.
So, merken wir, niemand nimmt mir das Leben. Ich lasse es freiwillig. Er stirbt, wie er sterben will. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich meine immer, das müsste doch gerade unsere Jugend imponieren. Diese geballte Gewalt und Macht Jesu. Dass er sein Leben geben kann. Und stattdessen, wer glaubt dem, was wir gehört haben? Das Gehörte und Bezeugte ist so unwahrscheinlich, dass es keinen Glauben findet. keinen. Und weil das nun ein irdisch gesinnter Mensch nicht kapiert, sagt er, das ist doch schwächlich. Das ist doch feig. Das ist doch kein Charakter. Das ist das Ärgernis des Kreuzes. Die Vernunft kapiert es nicht. Ärgernis des Kreuzes damals und Ärgernis des Kreuzes bis zum heutigen Tag. Und nun die Frage, was sind die Glaubenshindernisse bei uns? Ich meine ganz besonders für uns, die wir in diesem Saal sind, ganz speziell jedes von uns. Was sind deine Glaubenshindernisse? Für uns ist manches etwas anders als für die Menschen zu Jesu Zeit, aber im Grunde ist die Not des Glaubens die gleiche. Was uns hindert an der Erkenntnis Jesu Christi und seiner Erlösung? Was hindert uns, dass wir das fest für uns nehmen? Zum Ersten unsere festgefahrenen, landläufigen Meinungen und Vorstellungen. Es war damals das Glaubenshindernis, das ist heute noch viel mehr. Im Alten Testament haben wir eine Geschichte im 2. Königebuch, Kapitel 5. Da wird uns ein Bild gezeichnet von einem Mann, der nur seine Meinung für die einzig richtige hielt. Auf Umwegen landete Naaman, der syrische Feldhauptmann, der aussätzig war vor dem Haus des Propheten Elisa. Er hatte ja eine Sklavin, ein jüdisches Mädchen. Und als die den Jammer sah im Hause des Naaman, dass der aussätzig war, da hat sie geraten, ach, wäre doch mein Herr bei den Propheten in Israel, bei den Propheten Elisa. Und da macht sich der Naaman auf und da kommt er nach Israel. Der König von Juda bereitete ihm einen prachtvollen Empfang. Aber er konnte ihm nicht helfen. Er war misstrauisch, der Naaman, der König über den Naaman, und meint, er sucht einen Grund, Krieg anzufangen mit Syrien. Er war enttäuscht. Noch mehr war er dann enttäuscht von Elisa. Er landete vor dem Haus des Propheten Elisa mit seinem prächtigen Tross von Begleitern. Und da schickt der Prophet Elisa seinen Diener und sagt, Naaman soll 7-mal untertauchen im Jordan. Also sowas. Sowas von Gemeinheit. Der Naaman hat sich so geärgert. Nicht einmal heraus kommt er zur Begrüßung. Nicht einmal anständig empfangen hat er mich, der Prophet. Entrüstet über diese taktlose Behandlung und er rat, im dreckigen Jordan zu baden. Er kennt heilsamere Quellen. Der Naaman. Empört erklärt er, Ich meinte, er sollte heraustreten und den Namen seines Gottes laut anrufen und sichtbar mit seiner Hand über den Aussatz fahren. Aber so? Nein. Er kehrt um. Ich meinte. Merken wir etwas? Der Naiman meinte. Diese Art von Menschen, die Gott seine Hilfe vorschreiben, die genau wissen, wie Gott das machen muss. Oh, dieses verhängnisvolle Ich meinte, das ist meine Meinung. Wie oft sagen wir das? Ich meine. Und das ist meine Meinung. Und das ist die einzig richtige Meinung. Ist doch klar? Merken wir dieses Glaubenshindernis, ich meinte? Ich meine, man kann auch anderer Meinung sein. Ich meine, ohne Bekehrung kann man auch in den Himmel kommen. Ich meinte, Gott nehme es nicht so genau. Ich meinte, der Prediger macht's einfach zart. Der macht's zart. Ich meinte, es genüge meine christliche Erziehung. Ich bin doch im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine ich das Land? Ich meinte, wenn man nur anständig lebt, kommt man doch in den Himmel. Wie viele leben nicht anständig? Ich meinte, man kenne auch ohne Entscheidung für Gott und Christus ein guter Christ sein. Ich meinte, ich kenne mich noch auf dem Sterbebett bekehren. Das meine ich. Ich meinte, meine guten Werke würden doch genügen. Ich meinte, Gott sei barmherzig und es kann alles gut werden. Und ich meinte, es gibt noch schlechtere Menschen als mich. Soll ich fortfahren? Menschliche, festgefahrene Meinungen sind das große Glaubenshindernis. Dieses menschliche Meinen führt immer zur großen Selbsttäuschung. Das große Glaubenshindernis bis auf diesen Tag. Wir aber hielten ihn für den. Heißt in unserem Text? Ist die menschliche Meinung? Wir meinten. Dr. Eduard Ostermann, von dem wir auch ein Buch hinten aufgestellt haben, der berichtete, wie ihm seine falsche Meinung zerschlagen wurde und eine Veränderung geschenkt wurde. Er erzählt, ich war getauft. Ich gehörte aktiv einer Kirche an. Natürlich war ich der Meinung, ich sei wiedergeboren. Und in einem Gottesdienst, da traf mich die Frage des Pfarrers, hat sich dein Leben nach der Wiedergeburt verändert? Ich hielt diese Frage für unverschämt von dem Pfarrer. Da war ich nun 46 Jahre alt und begann über die Frage nachzudenken, nein, also, geändert hat sich mein Leben eigentlich nie. Ich galt als ein harter und erfolgreicher Geschäftsmann. Tagelang beschäftigte mich diese Frage. Die Bibel sagt, die Wiedergeburt verändert. Und da habe ich alle Bibelstellen zusammengesucht, wovon der Wiedergeburt die Rede war. Ich schrieb diese Bibelstellen alle heraus. Und da betete ich mit einem Mal anders. Ich legte alle meine Zweifel in dieses Gebet. Herr, du kennst mich und weißt, was mich beschäftigt. Mit einem Mal war mein ganzes egoistisches Ich meine überwunden. Fast 30 Jahre lebte ich in meiner frommen Meinung. Und jetzt änderte mich Gott auf der Stelle. Es wird in der Ewigkeit einmal ein schmerzliches Geschrei sein, dass Menschen sagen werden, Herr, ich meinte, man kann auch so recht leben und selig werden. Ein Geschrei von denen, die in ihren guten Meinungen dahin lebten und die Gnadenzeit verschätzt haben. Alles wollen wir tun, alles. Wir sind zu allem bereit, nur unsere Meinung wollen wir nicht ändern. Ja, nicht. Darin sind wir anderer Meinung. Ein zweites Glaubenshindernis ist dann das Ärgern. Ärgernis nehmen. Das hat Paulus auch geschrieben, 1. Korinther 1, Vers 18. 1. Korinther 1, Vers 18.
Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft.
Ja, noch ein paar Verse dazu.
Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen, die verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht?
So, bis hierher. Merken wir etwas, dass die Vernunft es nicht begreift und nicht fassen kann, das geht über die Vernunft hinaus. Hindernis, Ärgernis nehmen in Vers 3 in unserem Text, heißt es, darum haben wir ihn nichts geachtet. Und heute achtet man Christus für nichts. Zweites Hindernis ist das eigene Kraftbewusstsein. Die eigene Kraft ist ein gewaltiges Bollwerk, die den Glauben hindert. Der Mensch spürt unwillkürlich, hier geht es um einen Anspruch, hier muss ich die Führung meines Lebens abgeben. Der Dichter singt, ich will mich nicht mehr selber führen. Oh, das möchten wir. In unserem Kraftbewusstsein, ich will mich selber führen. Ich will mir meinen Weg selber machen. Selber. Ja, so. Und deshalb machen Menschen einen großen Bogen um Christus herum. Denn, das spüren wir unwillkürlich, wenn ich groß bin, dann kann Jesus nicht auch groß sein. Entweder bin ich groß oder ist der Heiland groß. Das sind ja so eingebildete Tropfen. Der Mensch hat Angst, es könnte ihn die Freiheit kosten. Bei Jesus kommt man zu kurz. Ich erinnere mich gut, in meiner Jungmännerzeit habe ich einmal nach einem Vortrag mich in der Stille selber gefragt, Karl Wetzel, warum willst du eigentlich nicht ganz dem Heiland gehören? Warum? Und die Antwort war, musste ich mir selber geben, weil ich dem Heiland nicht traue, ob es mit mir auch recht macht. Der Herr Jesus könnte zu viel von mir verlangen. Da hatte ich die Ursache. Es könnte mich die Freiheit kosten. Der Heiland könnte von mir zu viel verlangen. Na darf ich nicht mehr, na darf ich nicht mehr, und das darf ich auch nicht mehr, und das darf ich auch nicht mehr. Und dann türmt sich ein ganzer Berg auf, über den man nicht hineinsteigen kann. Warum hast du dich bis heute dem Heiland nicht ganz übergeben? Traust du nicht? Ist das Glaube, wenn man ihn nicht traut? Er kennt zu viel Verlangen, schon kein Glaube. Das dritte ist das falsche Ehr- und Freiheitsgefühl. Das ist ein unübersteigbares Glaubenshindernis. Herr Jesus sagt in Matthäus 26, Vers 31, in dieser Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern. Merken wir das Ärgernis? Das Bild eines leidenden Christus, das sagt dem natürlichen Menschen gar nicht zu. Ich möchte einmal den Petrus in unsere Mitte stellen. Petrus wird irre an der Sendung Jesu, dass der Messias, auf den sie Jahrhunderte geharrt haben, darf von Römern zu Tod geschleppt werden, ohne dass der Himmel sich auftut. Alle Niederträchtigen dürfen ihren Mut an ihm kühlen. Und es geschieht nichts. Der Petrus, für ihn war das unvollziehbar. Er sieht, dass Jesus schwebt. Er sieht, dass der den Himmel und die Erde gehorcht, keinen Finger rührt. In seinem Innern war die Zweifelsfrage, wenn die doch recht hätten mit dem Urteil über Jesus. Wenn ich doch einem Schwärmer ins Gang gelaufen wäre. So entsprach Jesus gar nicht den Vorstellungen des Petrus. Und dann geht Petrus hinaus und weint und heult. Bitterlich. Das ist das Ärgernis bis heute. So ein Jesus, da sagte man mir jahrelang immer wieder, Gott kann ich mir denken, aber Jesus, nein, mit dem fange ich nichts an. Der Natürliche, der Selbstgerechte und Selbstbewusste begreift nicht, dass zwischen dem Leiden Jesu die Heilsgedanken Gottes stehen. in Zusammenhang sind. Dass sich Ärger an Jesus hört sofort auf, sobald einem Menschen dieser Blick geschenkt ist. Das Leiden Jesu gehört hinein in den ganzen Heilsplan Gottes von Ewigkeit her. Sobald einem Menschen dieser Blick geschenkt ist, ist es aus mit Glaubenszweifeln. Aber er ist um unserer Sünde willen dahingegeben. Oh, dieser wunderbare Blick. Es gehört hinein in den Heilsplan Gottes. Ich erwähne noch einmal Eduard Ostermann. Er schreibt, ich betrachtete Gott als geistige Großmacht, von der wir, wie es die Philosophen tun, keine rechte Vorstellung haben. Gott ist eine Großmacht, aber ich habe keine rechte Vorstellung von ihm. Das Christentum erschien mir als eine Morallehre, die wir Menschen dringend brauchen, um miteinander auszukommen. Religion braucht ja der Mensch. Das ist so die Morallehre. Und dann hielt Dr. Bergmann eine Evangelisation mit dem Thema Gott, ja, aber warum Jesus? Das Thema. Er schreibt weiter, ich empfand diese Vorträge als nur für mich bestimmt. Es war wie wenn ein Blinder sehen wird. Ich erkannte plötzlich, dass der ewige, unendliche, allmächtige, allgegenwärtige Gott, wenn er uns Menschen helfen soll, Mensch werden muss. Das ging auf. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Gott muss Mensch werden, um dich und mich zu retten. Und das geschah in Jesus Christus. Da schreibt Dr. Ostermann, mit einem Mal stand ich im Glauben an Christus. Meine Zweifel waren weg. Christus musste leiden. Dann erzählt er weiter, Dr. Ostermann, im Hotel in Washington las ich ein Buch von Billy Graham. Sieben Männer und Frauen erzählten in diesem Buch, wie sie zur Wiedergeburt kamen. Der Vorgang war immer der gleiche. Ein einfaches, sehr ernstes, persönliches Gebet. Das war bei allen gleich. Ein Gebet, in dem man sein einsames, ängstliches, egoistisches, eingebildetes Ich-Bewusstsein Jesus ausliefert. Als mir das klar wurde, wusste ich, was ich zu tun hatte. Unterwegs im Flugzeug betete ich. Herr Jesus, ich habe bis jetzt ohne dich gelebt. Herr, verzeihe mir, übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Ändere mich nach deinem Willen und brauche du mich. Fast 30 Jahre hat er nach Gott gesucht, jetzt ist er zum Glauben gekommen. Sobald ihm aufgegangen ist, das Leiden Jesu ist im Heilsplan Gottes drin. Wer klug ist, der weiß, und er erlebt es auch, Freiheit gibt es nur bei Jesus. Nur. Was wir auch sonst an Glaubenshindernissen nennen können, ob es Menschenfurcht ist, oder geheime Sündenliebe ist oder keine Zeit für Jesus haben. Man kann unmöglich sich mit Jesus befassen und bleiben, wie man ist. Das kann man nicht. Mit Jesus befassen und bleiben, wie man ist, das kann man nicht. Das entscheidende Bollwerk gegen den Glauben ist unser Nichtwollen. Prüfen wir uns einmal über unser Nichtwollen. Nicht wahr, die Klage des Heilands lesen wir in Matthäus 23, Vers 37 bis 39. Wie oft habe ich euch versammeln wollen? Ich habe wollen, sagt Jesus. Aber ihr habt nicht gewollt. Da ist tief in unserer Brust, in unserem Herzen ein Nichtwollen, ein nicht ganz wollen. In Berlin verteilt ein Fräulein in der Straßenbahn gedruckte Predigten. Sie sagt sich, die Beamten der Straßenbahn können keinen Gottesdienst besuchen. Und da gibt sie auch eine solche gedruckte Predigt dem Wagenführer. Und er nimmt sie einige Mal gern an. Und eines Tages sagt er, Fräulein, ich will die Predigt nicht mehr. So? Ja, warum denn? Fräulein, ich will sie nicht mehr. Ja, warum denn? Das ist ganz einfach, sagt der Wagenführer. Wenn ich weiterlese, muss ich umkehren und das will ich nicht. Aha. Nicht wollen. Nicht wollen. Hier sind wir eigentlich am entscheidenden Punkt auch für unser Volk. Glaubenshindernisse. Gott will ja schon 2000 Jahre. Also, wenn wir wollen, dann kommen wir zum Glauben. Wer glaubt unserer Predigt? Wer glaubt denn der Verheißung? Wer glaubt denn dem Heiland? Schauen wir einmal Golgatha an. So wie sich viele von ihm abwenden, ihr Angesicht vor ihm abwenden, wie es in unserem Text heißt, dass man auch das Angesicht vor ihm verbarg, abwendete, ihr Interesse wegwendeten von Jesus, so werden sich ihm andere zuwenden und durch ihn tief gesägt werden. Der Dichter sagt, da, wo du am verhöhnsten, da bist du mir am schönsten. Ich werd des Blicks nicht satt. Auf jedem Lebensweg gibt es eine Haarlinie zwischen ewigem Tod und ewigem Leben. Eine Haarlinie. Wenn man diese Linie nicht überschreitet, bleibt man im Tod und endet in der Selbstgerechtigkeit. Der Glaube ist dringend nötig. Glaube ist der Schritt über die Linie. Der Glaube an den Sohn Gottes, der unsere Sünde getragen hat. Glauben heißt Vertrauen. Sich ihm anvertrauen. Das ist nicht nur ein Verstandesglaube, sondern das ist ein Herzensglaube. Wir wollen beten. Lieber Herr, das ist uns wunderbar. Das ist uns ganz groß, dass in deinem Heilsplan dieser Erlösungsabschnitt einkalkuliert ist, der bis zum heutigen Tag dauert und gilt. Herr, nimm jetzt alle Glaubenshindernisse und alles Zweifeln aus unserem Leben und alles Nichtwollen, nimm du aus unserem Leben. Alle unsere festgefahrenen Meinungen über den Glauben, nimm du sie aus unserem Leben und gib uns den schlichten und einfachen Schritt über die Linie. Es ist nur ein Schritt zu Jesus. Nur ein Schritt aus dir heraus, ganz heraus. Es ist nur ein Schritt. Gib ihn uns in diesen Tagen ganz neu, dass unser Glaubensleben vertieft wird, wachsen kann ohne Hindernisse, dass wir zunehmen am inwendigen Menschen. Amen.